Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971.
2024 feierte der österreichische Motorenspezialist Steyr Motors sein Börsendebüt im Scale-Segment der Frankfurter Börse. Die Motoren des österreichischen Unternehmens kommen sowohl im zivilen als auch im militärischen Bereich zum Einsatz. Gerade in letzterem ist die Nachfrage in den vergangenen Monaten deutlich angestiegen. Ich freue mich heute, Steyr Motors CEO Herrn Cassutti in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Cassutti, schön, dass Sie heute dabei sind.
Hallo, freue mich ebenfalls hier zu sein.
Herr Cassutti, wir beginnen unseren Podcast immer mit einer kleinen Vorstellungsrunde des Unternehmens, nenne ich es mal. Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz Ihr Geschäftsmodell erklären?
Ja, das Geschäftsmodell der Steyr Motors besteht letzten Endes aus drei wesentlichen Teilbereichen. Die Steyr Motors entwickelt maßgeschneiderte, individualisierte Motoren, Dieselmotoren, sowohl für den zivilen Bereich als auch für den Defense-Bereich. Und hier in beiden Segmenten jeweils für den Vehicle, also Fahrzeugbereich, als auch für den Marinebereich. Das ist Step 1 unseres Business Models, also die Entwicklung, die maßgeschneiderte, individualisierte Entwicklung von Motoren, von Dieselmotoren. Step 2 ist dann, wenn diese individualisierten Motoren entwickelt sind, zusammen mit unseren B2B-Kunden und teilweise auch zusammen mit den Endkunden, also zum Beispiel im Defense-Bereich die Verteidigungsministerien dieser Welt, dann geht es in Step 2 unseres Business-Modells, nämlich in die Serienproduktion, in die Kleinserienproduktion in den nächsten Jahren, teilweise Jahrzehnten, indem wir dann die Steyr Motors dann am Standort in Steyr in Österreich diese individualisierten Motoren herstellt für unsere B2B-Kunden und die Endkunden. Und Step 3 unseres Business Models ist dann die Spare Parts Overhaul Service MRO Phase. Heißt, im Laufe der Zeit kommt es natürlich dazu, dass die Fahrzeuge bzw. Motoren geserviced werden müssen, Spare Parts verkauft werden müssen. Das ist dann letzten Endes der Step 3, dritte Schritt unseres Business Models. Das ganz grob zusammengefasst, was macht die Steyr Motors? Und der Schwerpunkt liegt ganz klar nicht in der Produktion. Wir sind kein Massenvolumenhersteller, sondern ganz klar in der Entwicklung auf ganz konkrete, spezifische Kundenbedürfnisse in der Entwicklung maßgeschneiderter, individualisierter Dieselmotoren.
Wie muss man sich diese Individualisierung vorstellen? Also gibt es so, ich sage jetzt mal als Laie, bestimmte, ich sage mal, Reichweitenvorgaben, die ich dann gerne hätte? Oder wie funktioniert das?
Rein technisch gesehen gibt es ja unterschiedliche Gewichtsklassen, unterschiedliche Leistungsparameter. Unsere Motoren sind auch kaltstartfähig bis zu knapp minus 50 Grad Celsius. Mhm. Die Motoren können, spezielles Konzept von uns, sowohl vertikal als auch horizontal eingebaut werden in die Fahrzeuge. Das sind einige der Parameter. Wir haben eine selbstentwickelte Software. Aber letzten Endes geht es darum, eines unserer Paradebeispiele von Projekten ist, dass wir momentan mit einem unserer B2B-Kunden, die stellen gerade ein neues Fahrzeug für die deutschen KSK-Kommando-Spezialkräfte her. Unter anderem entwickeln dort ein neues Fahrzeug. Entwicklungszeit beträgt so circa 2 Jahre. Und wir als Steyr Motors in dieser Zeit entwickeln dort einen individualisierten Motor, der dann komplett auf die Bedürfnisse dieses Fahrzeugs abgestimmt ist. Also bestimmte Gewichtsklassen, bestimmte Passgenauigkeit im Fahrzeug, wird der Motor vertikal, horizontal eingebaut. Spezielle Höhentests wurden dort mit dem Motor absolviert im Himalaya-Gebirge. Also wirklich komplett individualisiert und deshalb ja auch eine relativ lange Entwicklungszeit von circa im Schnitt 2 Jahren, wo wir da alle verschiedensten Parameter anpassen können. Zusammen eben mit unserem B2B-Kunden und natürlich auch in Abstimmung mit dem Endkunden, in dem Fall eben die Bundeswehr unter anderem, die dann natürlich auch ihre spezifischen Anforderungen an das Fahrzeug bzw. den Motor hat.
Und in welchen Ländern sind Sie tätig?
Also wir sind weltweit tätig, auf allen Kontinenten, in Australien, in den USA, Schwerpunkt aktuell immer noch Europa mit so circa 60% des Umsatzes im letzten Jahr. Aber ja, Asien sehr stark gewachsen jetzt in den letzten circa 2 Jahren. Das heißt wirklich weltweit tätig.
Gibt es, ich sage jetzt mal, Nachfrageunterschiede in den unterschiedlichen Regionen?
Also der Schwerpunkt aktuell basierend auf den Geschäftszahlen von 2024 immer noch mit so circa 60% Europa, wo wir natürlich auch viele unserer Großkunden sitzen. Nachfrageunterschied in dem Sinne, man merkt schon, dass von der Nachfragedynamik her Asien sehr stark gewachsen ist in den letzten zwei Jahren, wo wir in Asien wenig präsent waren bis so circa 2022 und wo wir das dann sehr stark entwickelt haben und man dort sehr stark eine sehr dynamische, sehr stark wachsende Nachfrage sieht. In Europa sind jetzt sehr viele Investitionsprogramme, was ja auch in den Medien war, auf den Weg gebracht worden, auch schon vor einigen Jahren wurden ja diverse Milliarden auf den Weg gebracht. Nur merkt man dort von der Nachfragedynamik schon, dass es ja sehr viel langsamer vonstatten geht, bis dann die Aufträge bei uns oder unseren Kunden sind, als wir das jetzt in einigen anderen Regionen, insbesondere eben in Asien, sehen.
Wahrscheinlich haben Sie die Frage schon des Öfteren bekommen, aber inwieweit dürften sich US-Zölle bei Ihnen bemerkbar machen oder machen Sie es vielleicht schon?
Eigentlich, ja, Frage kommt öfters, aber spielt bei uns keine Rolle, weil aktuelle Lieferbedingungen sehen vor, dass wir die Zölle nicht zu tragen haben, sondern die Kunden oder Endkunden. Es gibt in den USA, es werden unsere Motoren jetzt rein im Defense-Bereich eingesetzt, das in den Einsatzboden der US Navy SEALs. Das heißt, auch hier für militärische Güter wird es sicherlich eine, wie auch immer, geartete Ausnahmegenehmigung geben. Und dritter Grund, wenn man sich die Preisrelation anschaut, am anschaulichsten wird das sicherlich, wenn man sich einen Preis eines Motors im Vergleich zu einem neuen Kampfpanzer anschaut, dann reden wir on average, sagen wir mal, 50.000 Euro für unseren Motor, um jetzt mal eine irgendwo Durchschnittszahl zu nennen, und für das Endprodukt, sagen wir mal 15 bis 20 Millionen, dann würden dann wahrscheinlich irgendwelche Zölle, sagen wir mal 10%, 20%, whatever, gibt ja immer neue Zahlen, sich nicht so stark auswirken. Ich will nicht sagen, dass das egal wäre, aber selbst wenn die uns treffen würden, wäre das sicherlich jetzt nicht so entscheidend, dass dadurch wir in irgendeiner Form materiell beeinflusst werden würden.
Können Sie etwas zu Ihren größten Kunden sagen? Wer sind die?
Größte Kunden sind sicherlich in Europa, also Top 5 Kunden oder Top 10 Kunden ist sicherlich einige größere Rüstungsunternehmen in Europa, auch Deutschland darunter, nicht nur Deutschland, aber auch im zivilen Bereich, zum Beispiel die Siemens AG, wo wir für deren Lokomotiven entsprechende Hilfsmotoren, sogenannte APUs, Auxiliary Power Units, liefern, die dann größtenteils nach Skandinavien seitens der Siemens AG exportiert werden, weil eben, wie ich es vorhin gesagt hatte, unsere Motoren kaltstartfähig sind, was dann in Skandinavien in dem einen oder anderen Wintermonat sicherlich von Vorteil ist. Aber auch Asien ist, wie vorhin angedeutet, sehr stark gewachsen und im zivilen Bereich, im zivilen Marinebereich ist Asien jetzt mittlerweile auch definitiv unter den Top 5 Kunden zu finden.
Jetzt sind Sie ja im Grunde, wenn ich das richtig verstanden habe, ein bisschen in einem Nischenbereich tätig. Wie muss man sich hier die Wettbewerbssituation vorstellen oder wie ist die einzuschätzen?
Genau, Sie haben es ja schon richtig angedeutet. Einen richtigen 1:1 Wettbewerber sehen wir nicht, weil wir schon irgendwo in einer Nische uns positioniert haben. Heißt, diese Individualisierung und dann eben die Kleinserienproduktion, das ist sicherlich etwas, was die großen, und davon gibt es ja unzählige große Dieselmotorenhersteller dieser Welt, sei es jetzt in Europa oder in Übersee, so nicht machen, beziehungsweise für die es sich eigentlich kaum oder nicht rechnet, einige Jahre entwickeln und dann wenige hundert oder wenige tausend auf Jahre, teilweise Jahrzehnte hinaus zu produzieren. Das rechnet sich dann irgendwo für die großen Dieselmotorenhersteller dieser Welt nicht, die ja auch ihre Standardmotoren haben, die sie dann in großer Stückzahl produzieren müssen, um dann irgendwo eine Maschinenlinie Break-Even betreiben zu können. Das ist ja überhaupt nicht unser Geschäftsmodell. Klar sehen wir im zum Beispiel Marinebereich eine Volvo Penta zum Beispiel bei einigen Kunden oder eben im Fahrzeugbereich zum Beispiel eine Cummins aus den USA, die auch natürlich deutlich größer sind als wir und genau das natürlich auch das Thema, die Challenge haben, die ich gerade geschildert habe, dass die natürlich in ganz anderen Stückzahlen denken müssen. Aber das sind zwei Namen, die wir nicht immer, aber immer mal wieder sehen, aber so ein 1:1 Wettbewerber, dass wir sagen, ach, wir sehen immer Unternehmen X oder Unternehmen Y, das gibt es nicht.
Okay, jetzt hatten Sie vorhin schon angesprochen, dass Asien zuletzt sehr gewachsen ist. Gibt es Regionen, wo Sie noch deutliches Aufholpotenzial sehen? Also wo Sie sagen, in den kommenden, ich sag jetzt mal, 3, 4, 5 Jahren wird da die Nachfrage auf jeden Fall noch deutlich anziehen?
Also sicherlich ist Asien eines, auch gemäß unserer Mittelfristplanung, auch eines der Regionen, wo wir weiterhin mit dynamischem Wachstum davon ausgehen. In den Jahren eher mittel- bis langfristig, heißt 2028 fortfolgende, ist sicherlich gerade durch die diversen Programme jetzt, unter anderem Deutschland mit Stichwort Sondervermögen, wird es dort sicherlich auch im Defense-Bereich zu einer stärkeren Nachfrage kommen. Teilweise schon vertraglich fixiert bei uns, teilweise sind wir dort auf gutem Weg dahin. Aber das ist jetzt sicherlich nicht nächstes, auch nicht übernächstes Jahr, sondern 2028 fortfolgende. Da ist ja doch einige Zeit dauert, bis dann die Gelder bei unseren Kunden, bei unseren B2B-Kunden, beziehungsweise dann eben auch vertraglich bei uns sind. Was sicherlich ein Markt ist, der auch in Europa sehr stark gewachsen ist und weiterhin wächst, ist Polen, wo wir jetzt auch ja aktiv sind, aktiv geworden sind. Aber das sind sicherlich so die Regionen, da wir jetzt eh schon weltweit aktiv sind, gibt es sicherlich Unterschiede in der Wachstumsdynamik. Wir gehen weiterhin davon aus, kurzfristig, mittelfristig Asien, sehr starke Wachstumsdynamik. Und dann mittellangfristig wird natürlich im Defense-Bereich Europa ja aufrollen, in Anführungszeichen.
Wie wichtig sind für Sie Kooperationen oder auch Übernahmen?
In unserer Mittelfristplanung, die wir auch als Guidance im Kapitalmarkt zur Verfügung gestellt haben, das ist ohne, also rein organisches Wachstum. Das heißt, kein M&A dort enthalten. Wenngleich, das hatten wir ja auch Anfang des Jahres kommuniziert, wir da 1, 2, 3, ja, interessante Möglichkeiten sehen, wie wir anorganisch wachsen könnten und sind dort an der Prüfung. Und das sind sicherlich irgendwo knapp eine Handvoll interessante Möglichkeiten am Markt, die wir uns aktuell anschauen. Und ja, wenn es passt, dann würden wir da sicherlich aktiv werden, aber natürlich muss es irgendwo passen, sowohl dann eben operativ als auch preislich. Aber ja, das war sicherlich dann auch ein Nebeneffekt von der Medienpräsenz nach der Börsennotierung, dass wir da dann auch an der einen oder anderen Stelle angesprochen worden sind von möglichen Verkäufern oder von Verkäufern, die dann Chancen sahen, ihr Unternehmen an uns zu verkaufen. Und dass wir uns das da jetzt natürlich auch anschauen.
Mit der Übernahme durch die Private Equity Gesellschaft Mutares ist es Ihnen ja auch gelungen, die Geschäfte wieder deutlich anzukurbeln. Was waren so die wichtigsten Maßnahmen der vergangenen Jahre?
Genau, also die Übernahme durch die Mutares. Ich war ja ursprünglich auch Teil des Mutares-Teams und bin dann Ende 2022 zunächst als CIO, dann als Geschäftsführer bei der Steyr Motors dann tätig geworden. Man muss sagen, die Mutares hat von der Thales, dem französischen Konzern, in einem klassischen Carve-out die Steyr Motors erworben. Die Thales, und das muss man zur Erläuterung mit hinzunehmen, die Thales hat in den Jahren, in denen die Thales die Steyr Motors in Besitz hatte, wenig bis nichts bezüglich Corporate Development, externe Umsätze, externe Kundenbeziehungen getan, weil die Thales nur ihre eigene Supply Chain absichern wollte für einen Großauftrag nach Australien. Heißt, ja, Umsätze sind zurückgegangen in den Jahren, in denen die Thales die Steyr Motors geführt hatte. Kostenstrukturen wurden entsprechend trotzdem in die Höhe getrieben. Das heißt, das Unternehmen, die Steyr Motors, war Ende 2022 dann in der Vorschau, im Forecast schon irgendwo insolvenznah. Heißt, wir mussten zunächst die Kostenstruktur in den Griff bekommen, haben dann zunächst einen Sozialplan umgesetzt und dann, ja, nicht unerhebliche Anzahl an Mitarbeitern damals beisetzen müssen, weil einfach die Kostenstruktur überhaupt nicht mehr zu den Umsätzen gepasst hatte. Einige Entwicklungsprojekte, die markttechnisch gesehen keinen Sinn gemacht haben, haben wir gestoppt und dann dort auch massiv Kosten eingespart. Das waren sicherlich natürlich dann noch einige einkaufsbedingte, Working Capital bedingte Kostensenkungs-, Restrukturierungsmaßnahmen, um dort an der einen oder anderen Stelle die Kostensituation, Kostenstrukturen anzupassen. Waren dann relativ schnell nach 5 Monaten operativ Break-Even. und haben dann erkannt, dass wir ein super Produkt haben, super Qualität, auch weltweit. Und das habe ich selbst erlebt, dann eben auf diversen Terminen weltweit, der Markenname nach wie vor intakt war und die Steyr Motors weltweit eine hohe Reputation genießt. Und dass wir zusätzlich noch eine Plattform in Steyr haben mit enormen Kapazitäten, die vorhanden sind, ohne investieren zu müssen. Also wir sind Stand heute immer noch in einem Einschichtsystem unterwegs und können insofern unsere Produktion hochfahren, ohne größere Investitionen tätigen zu müssen. Und das heißt, der nächste logische Schritt, nachdem wir dann nach ungefähr 5 Monaten operativ Break-Even waren, war dann einfach Umsätze zu generieren. Heißt, das Sales-Team aufzubauen. Als ich angefangen habe, gab es keine Key-Account-Manager, gab keinen klassischen Head of Sales. Also natürlich erstmal ein internes Team aufgebaut, Key-Account-Manager für verschiedene Regionen geheiert, in entsprechenden Ländern mit lokalen Partnern, mit lokalen Sales-Agents, mit lokalen Sales-Agents-Teams zusammengearbeitet, kooperiert und dann natürlich uns ganz klar überlegt, in welchen Regionen wollen wir wachsen, wie wollen wir das anstellen und haben uns dort einen Marketplan zurechtgelegt, den wir dann eben seitdem auch ganz klar verfolgen und der bislang sehr gut aufgegangen ist, dass wir eben, nachdem wir die Kostenstrukturen angepasst haben, auf externes Wachstum uns fokussiert haben und dann unsere Plattform, die wir ja mit Kapazitäten vorhanden haben, sagen wir mal so, mit immer mehr Sales gefüllt haben.
Ende Oktober 2024 wurde Steyr Motors dann ja auch an der Frankfurter Börse gelistet. Warum dieser Schritt?
Also das Geschäftsmodell der Mutares ist ja, dass man Unternehmen kauft, wie zum Beispiel die Steyr Motors, und dann idealerweise nach erfolgreichem Turnaround wieder verkauft. Das liegt ja schon in der DNA im Geschäftsmodell, in der Equity-Story der Mutares. Das heißt, dass der Schritt irgendwann erfolgt, war klar. Weshalb jetzt ein Listing? Prinzipiell 2 Gründe. Zum einen war das der Grund, dass rein vom Geschäftsmodell, insbesondere im Defense-Bereich, hat man sehr lange Vorlaufzeit. Das heißt, ich kann heute einen Vertrag abschließen, so wie ich es angedeutet habe, mit dem Stichwort Sondervermögen. Ich habe dann eine ungefähr 2-jährige Entwicklungszeit. Die eigentlichen Motorenverkäufe starten dann idealerweise ab Jahr 3. Das heißt, wir sehen hier rein vom Businessmodell der Steyr Motors ein sehr starkes Wachstum. Aber das Wachstum, wenn ich heute Verträge abschließe, habe ich nicht unbedingt morgen einen Umsatz, sondern der Umsatz ist dann im Backlog, in den Büchern, aber nicht unbedingt an Tag 2 in der GNV in den Büchern zu sehen. Das war sicherlich ein Grund, dass man sich damals überlegt hatte, gut, rein von der Bewertung her, ein klassischer Trade Sale, also ein Verkauf an einen möglichen strategischen Käufer, wird jetzt nicht diese Preise und diese Preiserwartungen, die man vielleicht hat oder die auch das die Steyr Motors in sich hat, bieten können im Vergleich jetzt zu einem Listing. Und der Punkt 2 war, dass, und das hat sich voll und ganz bestätigt, dass man natürlich wir von der Steyr Motors aus weltweit mit Blue-Chip-Customern zu tun haben, sei es jetzt BAE Systems, eine Krauss-Maffei, eine Siemens AG, whatever, Mahindra und die Steyr Motors mit einer, sagen wir mal so, etwas bewegten Vergangenheit, bevor dann die Mutares das Unternehmen übernommen hatte, immer mal wieder Fragen aufgekommen sind, wie steht es denn um die Steyr Motors, wie stabil ist denn die Steyr Motors? Und man dadurch jetzt durch die Medienpräsenz, aber auch durch die Offenlegung jetzt nach mit IFRS-Abschlüssen etc., mit entsprechenden Kapitalmarktpublikationen hier ganz klar entgegenwirken kann und offen, transparent den Kunden entgegentreten kann, was, so viel kann ich sagen, auch wunderbar funktioniert hat. Wir sind auch proaktiv zum Beispiel aus den USA angesprochen worden von einem möglichen Neukunden, die aus der Presse heraus erfahren haben, dass wir hier sehr erfolgreich wieder unterwegs sind und auf stabilem Kurs unterwegs sind.
Das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Jetzt hatte die Mutares im April diesen Jahres ihre Anteile an Steyr Motors reduziert. Wie sind da die weiteren Pläne? Also wollen Sie den Streubesitz weiter erhöhen?
Ich denke, der Streubesitz ist schon weiter erhöht worden und letzten Endes ist das natürlich eine Frage, die man eher der Mutares stellen sollte oder stellen muss. Ich denke, das Geschäftsmodell der Mutares ist sicherlich, so wie ich es vorhin gesagt habe, Firmen kaufen, zu restrukturieren und dann idealerweise Gewinn bringen, wieder zu verkaufen. Was jetzt die konkreten Next Steps sind, wann dort welcher Next Step geplant oder nicht geplant ist, kann ich jetzt an der Stelle auch nicht sagen, aber Streubesitz ist jetzt deutlich über 50% und was sicherlich der Aktie auch gut getan hat insgesamt.
Dann kommen wir jetzt vielleicht mal auf Zahlen zu sprechen. Wie verlief das Geschäftsjahr 2025 bisher für Sie?
2025 verlief bislang, Q1 haben wir auch veröffentlicht. Das war im Vergleich jetzt zu unserem Businessplan mehr oder weniger eine fast exakte Punktlandung, dass wir eben ins Jahr planmäßig gestartet sind mit einem im Vergleich zu 24 starken Wachstum, umsatztechnisch, aber auch gleichzeitig entsprechend profitabilitätstechnisch im Plan gemäß unserem Businessplan waren. Wir planen jetzt ja für das weitere Jahr 2025 im Vergleich zu 24 mindestens mit einem 40-prozentigen Anstieg im Umsatz, gleichzeitig aber weiterhin deutlich profitabel zu bleiben mit mindestens 20% EBIT-Marge. Und da sehe ich, Stand heute sind wir dort on track. Und genau, Q1 verlief insofern, ja, wie ich es gesagt habe, im Vergleich zu unserem Businessplan fast mit einer Punktlandung.
Gibt es bei Ihnen, ich sage jetzt mal, Saisonalitäten, also dass zum Beispiel so der Jahresstart traditionell eher, ich will jetzt nicht sagen schwächelt, also aber so ein bisschen, dass man so ein bisschen so ins Jahr ein bisschen braucht, um reinzukommen, oder sind Sie da unabhängig von?
Also die klassische Lehrbuch-Saisonalität, Stichwort Eisverkäufe im Winter, die haben wir natürlich nicht, aber nichtsdestotrotz ist Q1, so war es auch letztes Jahr und so ist es auch dieses Jahr genauso geplant gewesen von uns. Das schwächste Quartal hat natürlich den Effekt, viele sind dann im Januar dann doch nochmal, und wir beliefern ja auch international, dann vielleicht doch nochmal eine Woche irgendwo im Skiurlaub, whatever. Und gerade bei unserem Distributoren-Business, das heißt, im Marinebereich verkaufen wir ja größtenteils unsere Motoren an Distributoren. Das heißt, sogenanntes Spot-Business, wo wir jetzt keinen langjährigen Rahmenvertrag haben und exakt planen können, wann welcher Motor, in welcher Woche welcher Motor dann geliefert wird. Da merkt man dann so etwas schon, wenn dann irgendwo der halbe Monat ferienbedingt wegfällt. Das ist Grund 1. Grund 2, natürlich in den Sommermonaten, einer unserer großen Kunden ist zum Beispiel in Spanien. Da merkt man natürlich dann schon in Q3 einen leichten Dip durch die Sommerferien, weil da natürlich in den Monaten oder in den Wochen dann vielleicht mal eine Lieferung nicht geliefert wird, weil eben die entsprechende Logistikpartner aus Spanien dann eben auch es lieber hätte, wenn er im September dann oder anliefert. Da merkt man dann auch einen kleinen Dip, aber das ist die einzige in Anführungszeichen Saisonalität. Ansonsten generell hat es auch bei uns den Grund, dass aufgrund unseres Business Models, wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren sehr viel angestoßen, sehr viele neue Verträge mit neuen Kunden oder mit bestehenden Kunden auf den Weg gebracht. Und gemäß unserem Business Model, wir müssen erstmal diese Motoren entwickeln, ja, Engineering betreiben, und die eigentliche Produktion startet dann teilweise ein Jahr, 2 Jahre, teilweise noch etwas später. Heißt, deshalb haben wir natürlich, wenn ich heute einen Vertrag abschließe, kann ich nicht morgen schon den Motor in Serie produzieren. Deshalb haben wir auch einen nach hinten ansteigenden Businessplan, weil wir einfach natürlich einige Projekte haben, wo ich dann nicht direkt in Q1 die entsprechenden Motoren verkaufe. Aber das ist, wie gesagt, das war auch genauso von uns im Businessplan geplant.
Sie haben für 2024 eine Dividende von 55 Cent je Aktie ausgeschüttet. Wie sieht Ihre künftige Dividendenpolitik aus?
Ja, wir wollen auch weiterhin, so wie wir das auch im Listing oder beim Listing, im Vorfeld des Listings kommuniziert haben, die Investoren, unsere Investoren an dem Erfolg der Steyr Motors teilhaben lassen und planen, das ist sicherlich jetzt auch, oder dieses Jahr wurde es ja schon bereits auf der Hauptversammlung beschlossen, genau in der relativen Höhe wollen wir das auch weiterhin handhaben, dass wir dann einen schon relevanten Betrag prozentual gesehen an unsere Investoren ausschütten wollen, auch weiterhin, ganz klar.
Jetzt ist ein Blick in die Glaskugel ja immer ein bisschen schwierig, aber wenn Sie jetzt mal, ich sage jetzt mal 3 bis 5 Jahre in die Zukunft blicken müssten, wo sehen Sie Steyr Motors dann?
Gut, 3 Jahre ist noch etwas leichter, aber die Steyr Motors hat eine tolle Wachstumsperspektive vor sich. Wir haben ja auch in der Midterm Guidance 2027 kommuniziert, dass wir dort bei 140 Millionen Umsatz und 40 Millionen EBIT stehen wollen. Das heißt, nochmals im Vergleich zum letzten Jahr, nochmals signifikanten Umsatzanstieg und B nochmals zusätzlich nochmals eine signifikante Margensteigerung. Das ist sicherlich ganz klar auch gemäß unserem Businessplan die Midterm Guidance. Noch 2 Jahre weiter ist es sicherlich so, dass gerade, so wie ich es eingangs beschrieben habe, im Defense-Bereich in Europa viele Programme oder viele neue Verträge, potenzielle neue Verträge dann erst so richtig zum Tragen kommen, wir dort in Europa, Defense-Bereich, eine entsprechende gesteigerte Nachfrage erleben werden. Was sicherlich zusätzliches Potenzial hat, sind 1-2 Themenbereiche, sei es jetzt durch Akquisitionen, wo wir uns vielleicht momentan das ein oder andere anschauen, aber auch organisch, wo wir gerade dabei sind, uns dort 1-2 potenzielle neue oder verwandte Felder anzuschauen, wo wir dort zusätzlich eingehen könnten, was sich momentan auch noch nicht bei uns im Businessplan spiegelt. Das sind sicherlich zusätzliche Potenziale, die wir dann auf 5 Jahre Sicht sicherlich, wenn wir das ein oder andere angehen werden, ganz klar im Businessplan beziehungsweise dann in Zahlen sehen werden.
Was wären solche Bereiche, die für Sie noch interessant wären?
Verschiedene Möglichkeiten, so ganz festgelegt, fix ist das noch nicht. Hängt jetzt einfach auch davon ab. Wir werden sicherlich in den nächsten Monaten dieses Jahr definitiv noch entweder in die eine oder in die andere Richtung schauen, wo wir da hingehen. Entweder in Richtung Akquisition und oder in-house entwickeltes Produkt, wo wir gerade dran sind, dass wir da entsprechende Prototypen herstellen. Und da müssen wir uns jetzt irgendwo, sagen wir mal, dieses Jahr die Karten legen und werden da dieses Jahr dann eben auch entsprechend etwas kommunizieren können. Das wäre jetzt an der Stelle noch etwas.
Okay, hätte ich ja klären können. Aber das klingt auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend und wir dürfen Ihnen für die Zukunft weiterhin alles Gute wünschen. Ich darf mich bei Ihnen, Herr Kassouti, für das hochinteressante Interview bedanken.
Vielen Dank. Und Sie?
Dann schauen wir mal in 5 Jahren, welche Bereiche da noch hinzugekommen sind. Von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle ebenfalls und hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin schaut auf jeden Fall auf unserer Homepage effekten-spiegel.com einmal vorbei. Dort halten wir euch wie immer über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.